Lukas Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Und sie, zwei von ihnen, gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sagte aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt und seht so traurig aus? Da antwortete ihm einer mit Namen Kleopas: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sagte zu ihnen: Was denn? Sie aber sagten zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt. Die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Und einige der unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sagte zu ihnen: O ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Da sagten sie zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur selben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und die bei ihnen waren versammelt. Die sagten: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, gib uns nun, wenn wir dein Wort genauer anschauen und von dir hören, ein neues, ungeteiltes Herz und fülle uns mit deinem Geist. Um deiner Ehre willen. Amen. Ja, vorhin hat Sally ja schon die Kinder und vielleicht auch uns zum Nachdenken darüber angeregt, ob wir vielleicht an einen Jesus glauben, der vor 2000 Jahren etwas getan hat, aber heute nicht mehr. Die Auferstehung ist ja etwas völlig Außergewöhnliches. Sie widerspricht so ziemlich all unseren Erfahrungen und es kann uns ganz schön schwer fallen, dass wir sie ganz real als Teil unserer Wirklichkeit in unser Leben einbinden. Doch die Frage, ob Jesus damals tatsächlich auferstanden ist, ist heute noch genauso relevant wie unsere schmerzhaften Erfahrungen mit Tod und Verlust es sind. Heute wollen wir uns der Auferstehung aber zunächst von einer anderen Seite her nähern, nämlich von der Frage kommt, welchen Unterschied macht eigentlich die Auferstehung von Jesus für unser Leben? Oder weil viele von uns einen christlichen Hintergrund haben, will ich die Frage so umformulieren: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Christsein ohne Auferstehung und einem Christsein mit Auferstehung. Und natürlich wird manch einer dann einwenden, dass es ein Christsein ohne Auferstehung doch gar nicht gibt. Und da liegt er natürlich völlig richtig. Aber trotzdem können wir unser Christsein so leben, als wäre die Auferstehung nie geschehen. Also schauen wir uns dieses Christsein ohne Auferstehung an. Und um das zu sehen, wie die Auferstehung oder besser gesagt, wie der Auferstandene Leben verändern kann, schauen wir uns jetzt die Geschichte der Emmaus-Jünger an. An ihrer Geschichte sehen wir nämlich den Unterschied, den der auferstandene Jesus in ihrem Leben macht. Wir wissen nicht viel über die Jünger, hier wird nicht viel geschrieben. Einer von ihnen heißt Kleopas. Sie sind auf dem Heimweg von Jerusalem. Wahrscheinlich waren sie für das Passafest dort und wahrscheinlich auch, weil sie dort Jesus sehen wollten. Die beiden hatten aber offensichtlich ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt, hatten gehofft, dass er der lang und sehnlichst erwartete Erlöser sei. Und nun sind sie überzeugt davon, dass er tot ist. Von der Auferstehung wissen sie nichts. Ihr Glaube ist wie Christsein ohne Auferstehung. Denn wenn wir uns die Verse 19 bis 24 nochmal anschauen, dann finden wir darin das Evangelium nach Kleopas. Alles ist da, alles bis auf die Auferstehung. Lesen wir uns das nochmal durch zusammen. Also Jesus fragt sie, was denn? Sie aber sagten zu ihm, na das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt, die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen nun sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Und einige der Unsern gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Ein Evangelium ohne Auferstehung. Und das Ironische an dieser Situation ist natürlich, wem sie diese Ereignisse erzählen. Denn während sie auf dem Weg waren, so lesen wir hier, hat sich ja Jesus zu ihnen gesellt. Und in Vers 16 lesen wir dann aber etwas Überraschendes, denn dort heißt es, obwohl Jesus da war, wurden ihre Augen gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Also Gott verhindert ganz bewusst, dass sie den auferstandenen Jesus erkennen. Und daran hängt natürlich alles, was sich im Weiteren abspielt. Und ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass der Grund für dieses Halten darin liegt, damit wir in Gottes Wort diese Begebenheit lesen und dabei ruhig auch ein bisschen schmunzeln dürfen. Wir dürfen uns auch Gedanken darüber machen, was Christsein ohne Auferstehung denn eigentlich wäre. Hier im Text wird Christsein ohne Auferstehung durch drei Dinge charakterisiert. Und zwar erstens durch Traurigkeit. Als Jesus die zwei Jünger anspricht in Vers 17, da sagt er zu ihnen, was seht ihr so traurig aus? Und ihre Reaktion in Vers 18 ist, blöde Frage. Also nur formulieren sie es etwas diplomatischer. Wenn man sich ins Bewusstsein ruft, was mit Jesus geschehen ist, dass er verraten wurde, festgenommen wurde, misshandelt wurde, am Kreuz einen furchtbaren Tod erleiden musste, wie kann man etwas anderes sein als traurig? Traurig über den Sieg des Todes, über einen unschuldigen und geliebten Menschen. Traurig auch, dass durch diesen Tod gezeigt wird, vermeintlich, dass das Böse über das Gute gesiegt hat. Christsein ohne Auferstehung macht traurig und depressiv. Es ist es nicht wert. Zweitens, Christsein ohne Auferstehung ist zutiefst enttäuschend. In Vers 21 erklärt Kleopas den Grund für ihre Enttäuschung und er sagt, wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Ihre Hoffnung wurde enttäuscht. Was Kleopas mit der Erlösung Israels meint, ist die Befreiung von Menschen, die sich zu Gott bekennen, und zwar die Befreiung aus der Hand ihrer zwei größten Feinde, dem Bösen und dem Tod. Das Böse reagiert über diese Welt auf viele Weisen. Überall da, wo Gottes Liebe nicht regiert, regiert das Böse. Aber es regiert natürlich, wie wir gesehen haben in den letzten Tagen, nicht nur außerhalb von uns, sondern oft motiviert es uns gerade dazu, lieblos zu sein, gemein, die Unwahrheit zu sagen oder anderen einfach mal eine auszuwischen. Wenn wir lieblos uns selbst in den Mittelpunkt stellen, dann regiert das Böse. Und die Folge ist natürlich, dass wir, alle Menschen in dieser Welt, vor Gott Schuld auf uns laden, Schuld, die Bestrafung erfordert. Wir müssen also auf doppelte Weise vom Bösen erlöst oder befreit werden. Erstens müssen unsere Herzen befreit werden. Unsere Herzen müssen freigesetzt werden, damit wir uns vom Bösen überhaupt erst abwenden können und Gott zuwenden können. Zweitens müssen wir aber auch von den Konsequenzen für uns befreit werden. Denn wir müssen von unserer Schuld und natürlich der gerechten Strafe, die wir dafür verdient haben, ebenfalls befreit werden. Und da enttäuscht Christsein ohne Auferstehung zutiefst. Denn diese Hoffnung auf ein befreites Leben ist zunichte und bleibt unerfüllt, wenn Jesus im Grab liegt. Drittens, Christsein ohne Auferstehung ist zutiefst verwirrend. In Vers 22 beschreibt Kleopas den Grund ihrer Verwirrung. Er sagt, auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt oder verwirrt. Die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. Und kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Christsein ohne Auferstehung ist verwirrend, weil man letztlich nur darüber spekulieren kann, so wie die zwei Jünger auf dem Weg, ob und warum das Grab leer war. Man weiß nicht, was man glauben soll. Man weiß auch nicht, was man mit Jesus anfangen soll. Lebt er nun oder nicht? Was macht er heute? Was ist meine Hoffnung in ihm? Christsein ohne Auferstehung ist verwirrend. Und wenn man all das zusammenfasst, muss man sagen, dass Christsein ohne Auferstehung völlig kraftlos ist. Christsein ohne Auferstehung fühlt sich an wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, traurig, enttäuschend und verwirrend. Ohne den lebendigen Christus ist unser Christsein völlig leblos und kraftlos. Doch Christus ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, wird es nie ein Christsein ohne Auferstehung geben. Es gibt höchstens das Christsein ohne ein Bewusstsein für die Auferstehung. Denn Jesus ist ja die ganze Zeit da bei den Jüngern. Sie merken es bloß nicht. Christus ist auferstanden und das ändert alles. Aus Traurigkeit wird Freude, aus Enttäuschung neue Hoffnung und aus Verwirrung Gewissheit und Zuversicht. Und was wir als nächstes sehen in diesem Bericht von dieser Reise, ist, wie der auferstandene Jesus sich ins Bewusstsein drängt. Nachdem der auferstandene Jesus ihnen eine Weile zugehört hat, bringt er sich Schritt für Schritt in ihr Bewusstsein und zuerst rüttelt er sie dazu gehörig auf. Vers 25, er sagt, oh ihr Toren, oder heute würde man vielleicht sagen, ihr Dumpfbacken. Und das ist vielleicht ein bisschen weniger diplomatisch, als die zwei Jünger es waren, aber die beiden müssen wirklich unbedingt begreifen, wie weit sie daneben liegen und wie fern von der Wirklichkeit des auferstandenen Christus. Christsein ohne Auferstehung oder ein Bewusstsein dafür ist kein Zeichen von kritischem Denken im positiven Sinn, wie das heute oft so schön dargestellt wird, Zeichen eines differenzierten Denkens, sondern es ist ein Zeichen von Unwissenheit und Unreifheit, wenn wir hier auf Jesus hören. Er sagt, ihr Toren. und es verlangt nach Aufrütteln. An dieser Stelle ist, glaube ich, eine Klarstellung notwendig, die uns auch zum nächsten Punkt bringt, denn Jesus weist sie nicht etwa deshalb zurecht, weil sie ihn nicht auf dem Weg erkannt haben. Das wäre ja unfair, denn schließlich hält Gott ihre Augen zurück vom Erkennen. Sondern, was sagt er hier in Vers 25? Er sagt, o ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Jesus weist sie zurecht, weil sie ihn nicht in den Propheten der Bibel erkannt haben, nicht weil sie ihn nicht auf dem Weg erkannt haben. Und dann sagt er weiter, musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Also was Jesus ihnen hier vorhält ist, wenn sie die Schriften der Bibel verstanden hätten, dann wären sie jetzt nicht traurig und nicht enttäuscht und nicht verwirrt. Denn sie wüssten genau, wo Jesus jetzt ist. Nach dem Verständnis von Jesus sprechen diese Schriften von ihm auf eine sehr klare und deutliche Weise. Sie müssten es eigentlich wissen. Und das bringt uns vom ersten zum zweiten Schritt weg von kraftlosem Christsein, denn nachdem er sie aufgerüttelt hat, erklärt er ihnen die Schrift. Das ist unser nächster Punkt. Der zweite Schritt besteht darin, dass man von Jesus lernt, was die Bibel über ihn aussagt. Das macht ja Jesus hier. Und was es ausdrückt, ist, dass wer die Bibel liest, wie Christus sie liest, der wird darauf stoßen, dass der verheißene Christus den Tod für uns erleiden musste. Und er musste danach auferstehen und in seine Herrlichkeit bei Gott dem Vater eingehen. Wenn wir die Bibel nicht kennen, dann ist das unser Verlust, weil wir Jesus nicht verstehen. Ein bisschen haben wir uns das auch schon letzte Woche an Palmsonntag angeschaut, was die Bibel lange vor seiner Ankunft über Jesus Christus verheißt. Und es sind sehr konkrete Verheißungen, wie zum Beispiel Jesaja 53,10. Also wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das gerne mal aufschlagen. Aber ansonsten würde ich es euch auch vorlesen. Ich glaube, ich lese es lieber, ich habe es hier vor mir. Jesaja 53,10 und folgende, dort heißt es, wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und dann weiter unten spricht Gott weiter, darum will ich ihm an den großen Anteil geben und er soll mit Starken die Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleichgeachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter betete. Im Alten Testament, Jahrhunderte davor, wird ganz genau vorhergesagt, dass Jesus sterben muss und dass er auferstehen wird und dass nach seinem Tod sein Leben weitergehen wird. Und Jesus sagt, wenn ihr das nicht versteht, naja, er sagt es auf undiplomatische Weise. Und das ist natürlich nur eine von unzähligen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, Jahrhunderte vor der Ankunft von Jesus und seinem Tod, Prophezeiungen, die ankündigen, dass sein Tod nicht das Ende für ihn sein wird. Jesus sagt, hier geht es um mich im Alten Testament. Und wenn wir die Bibel als Christen lesen, dann wollen wir sie natürlich so lesen wie Jesus Christus. Und das bewahrt uns davor, am Ende vor unserem Herrn als Dumpfbacken dazustehen, weil wir unser Christsein ohne ein Bewusstsein für die Auferstehung leben. Das war der zweite Schritt. Und der dritte, sondern relativ kurzer, der besteht darin, dass Jesus sich ihnen zu erkennen gibt. Seine Worte auf dem Weg waren schon Balsam für ihre enttäuschten, traurigen Seelen. Sie sehnen sich nach mehr davon und laden ihn bei ihrer Ankunft in Emmaus zum Essen ein. Und als er das Brot bricht, wie wir es nachher beim Abendmahl tun werden, da werden ihre Augen geöffnet. Und endlich erkennen sie ihn. Und sofort verschwindet er. Was hat es damit auf sich? Nun, ich denke, dieser Moment ist von unglaublicher Bedeutung für uns heute. Denn er weist uns darauf hin, wie wir ein Christsein im Bewusstsein der Auferstehung leben können, beziehungsweise zunächst einmal, wenn wir nun zum nächsten Punkt kommen, Christsein mit Auferstehung, zunächst einmal weist es uns darauf hin, was wir nicht brauchen. Wir brauchen nicht die körperliche Anwesenheit von Jesus. Jesus verschwindet, sobald sie ihn erkannt haben. Und auch die zwei Jünger sind offensichtlich überhaupt nicht enttäuscht, dass Jesus so schnell verschwindet, sondern schaut euch an, wie sie in Vers 32 reagieren. Sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete. Es war nicht die körperliche Anwesenheit von Jesus auf dem Weg, die ihre Herzen entflammten, sondern, was heißt es hier? Es war die Tatsache, dass er ihnen die Schriften öffnete, dass er ihnen zeigte, wie die Schriften des Alten Testamentes Jesus ankündigen. Da brennen ihre Herzen. Was könnte unsere Herzen so in Flammen setzen? Was könnte mein Leben so dermaßen aus dem Alltagstrott reißen, dass nichts mehr ist wie davor? Was könnte mir neue Freude, neue Hoffnung und neue Gewissheit im Leben geben? Die Antwort, die Jesus hier gibt, ist klar. Es ist eine Antwort in zwei Teilen. Und der erste Teil ist, naja, wir brauchen eben ein starkes Bewusstsein für die Auferstehung. Christsein ohne Auferstehung ist die miserabelste Lebensweise, die man sich vorstellen kann. Es hat keine Kraft. Es ist leblos, traurig, enttäuschend, verwirrend und deprimierend. Christsein macht nur Sinn mit der Auferstehung, denn dort liegt die Kraft und die Motivation, um unserem Herrn nachzufolgen. So wie wir es sehen, sie rennen zur selben Stunde noch zurück und erzählen es allen weiter. Ihr Leben hat sich ein für alle Mal verändert. Ihre Herzen brennen. Und warum? Weil sie die Schrift verstanden haben. Ein starkes Bewusstsein für die Auferstehung wird ein gewöhnliches Leben aus seinem Alltagstrott reißen. Denn die Auferstehung befähigt dich, ein Leben zu leben, wie es die Welt nicht kennt. Ein Leben, das mit Leid umgehen kann, wie die Welt es nicht kann. Weil Jesus dem Leid einen Sinn gegeben hat, an Karfreitag und der Auferstehung danach. Wir können mit Leid umgehen, weil es die Herrlichkeit mit dem auferstandenen Christus fest im Blick hat. Wir müssen nicht alles hier und jetzt haben. Das war der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil beantwortet die Frage, wie wir dieses Bewusstsein und diese Zuversicht erlangen können. Oder man könnte auch fragen, was macht der Auferstandene auch heute noch, dass unsere Herzen in Brand setzt? Und die Antwort, die wir gerade schon gesehen haben, ist vielleicht überraschend, aber auch sehr klar, nämlich indem wir die Bibel lesen, wie Jesus es getan hat. Die Bibel lesen mit Jesus im Blick. Das war es, warum die Herzen der Jünger brannten. Und auch unsere Herzen heute können brennen, indem wir uns immer wieder und immer tiefer mit Jesus vertraut machen. Wie? Die Tür zu Jesus ist Gottes Wort in der Bibel. Angefangen, wie es hier heißt, von Mose und den Propheten und an dem ganzen Wort Gottes. Und in der Zwischenzeit sind natürlich die Schriften des Neuen Testaments dazugekommen. Für sie gilt dasselbe. Dort können wir Jesus kennenlernen, wie er ist. Dort können wir uns damit vertraut machen, wer er ist als Sohn Gottes und was er am Kreuz für uns getan hat und was er jetzt in seiner Herrlichkeit für uns immer noch tut. Dort hören wir auch von seiner unbegreiflich großen Liebe für uns. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann öffnet sich die Tür zu Jesus Stück für Stück. Die Bibel verbindet uns mit dem Auferstandenen. Und sie wird zur Quelle eines Feuers, von der wir immer neu Kraft und Motivation schöpfen können. Neue Freude, neue Hoffnung, neue Gewissheit. Jesus schenkt sie in der Bibel, durch sein Wort. Und so schenkt Jesus auch uns brennende Herzen, wenn wir es nur annehmen. Brennende Herzen für ein Leben, das anders ist. Brennende Herzen für ein kraftvolles Christsein im Bewusstsein der Auferstehung. Vielleicht hast du noch gar nicht begonnen, diese Schätze zu heben. Falls du Interesse daran hast, würde ich gerne im Anschluss an den Gottesdienst mit dir darüber sprechen, wie man da anfangen kann. Denn in der Bibel kannst du wirklich den Auferstandenen besser kennenlernen und aus seiner Kraftquelle schöpfen. Aber viele von ihnen sind auch schon eine ganze Weile dabei. Und vielleicht sind wir so in unserem Alltag gefangen, dass wir uns schwer damit tun, regelmäßig in der Bibel zu lesen, regelmäßig dieses Feuer in uns anzufachen, das Jesus in uns zum Lodern, zum Auflodern bringen will. Und manchmal fällt uns das schwer, es anderen gegenüber zuzugeben, dass wir gerade schon seit längerem nicht in der Bibel gelesen haben. Vielleicht ist es Zeit für einen Neuanstieg, denn wir halten uns von der Kraftquelle fern, die Jesus hier zeigt. Und vielleicht gibt es andere hier, denen es auch schwerfällt. Und auch dann möchte ich euch bitten, sprecht mich an. Denn bestimmt können wir uns da gegenseitig helfen, dass wir diese Kraftwelle und dieses Feuer in uns nicht ausgehen lassen. Für mich ist Bibellesen über die Jahre immer mehr wie eine Oase geworden. Dort schenkt Gott mir Erfrischung wie nirgendwo sonst. Aber ich gebe zu, es war nicht immer so. Und manchmal fällt es mir immer noch schwer. Oft werde ich abgelenkt von vermeintlich wichtigeren Dingen. Und mein Wunsch für dich und für mich ist, dass die Bibel immer mehr zu einer Oase für uns wird, wo der auferstandene Jesus für uns wirkt, wo er unsere Herzen von Neuem in Brand setzt, wo wir ihm begegnen und näher kommen. Lass uns zum Abschluss dafür noch beten. Himmlischer Vater, hier in der Bibel sehen wir, was Jesus als erstes tut, als er diesen Menschen begegnet. Er öffnet die Bibel für sie. Er zeigt ihnen, wie er die Bibel liest und wie die Bibel auf ihn verweist. Wir danken dir, dass der auferstandene Jesus auch heute noch Herzen in Brand setzen kann. Nicht durch wundersame Erlebnisse oder Erfahrungen, nicht durch besondere Zeiten, durch besondere Dinge, die wir vielleicht suchen, eine besondere Nähe. Diese Nähe finden wir im Wort. Und so bitten wir dich, Vater, für die, die damit kämpfen, regelmäßig dieses Feuer neu zu entfachen, schenk ihnen die Kraft und die Disziplin und die Motivation, um sich vom auferstandenen Jesus neu begeistern zu lassen in seinem Wort, der Bibel. Und für die, die es noch nie damit probiert haben, bitte schenk auch ihnen die Motivation, das in Empfang zu nehmen, wie der auferstandene Jesus heute noch wirkt. Wir bitten dich, bewirke du all das in uns, damit unsere Herzen heute brennen und uns befähigen, ein Leben zu leben, das anders ist als das der Welt. Dass wir den Dingen entsagen, die nicht deinem Willen entsprechen, und uns voller Begeisterung Jesus zuwenden und seinem Lebensweg nachfolgen. In Jesu Namen. Amen.